Heute starten wir den Gottesdienst etwas anders mit der Begrüßung hier vom Anbetungsteam. Einfach mal als Abwechslung ein bisschen was anderes und wir wollen ja uns ausrichten auf Gott, erwarten, was er in diesem Gottesdienst mit uns vorhat. Ja, unsere Gedanken auf ihn richten und die Anbetungszeit und die Lobpreiszeit jetzt auch dafür nutzen, in Gottes Gegenwart zu treten und diesen Gottesdienst erwartungsvoll zu beginnen.
Möchte nahe bei dir sein. Mach mich auf den Weg zu dir, deshalb bin ich heute hier. Meinen Stress und meine Sorgen lege ich jetzt vor dich hin. Wenn die Last dann von mir weicht, lass ich los und werde leicht. Hier bin ich, schau auf dich. Hier bin ich, öffne du mein Herz für dich. Hier bin ich, schau auf dich. Hier bin ich, öffne du mein Herz für dich.
Vielleicht stehen wir alle auf. Es ist leichter zu singen, wenn man steht.
Jesus, deine Hände segnen, deine Worte richten auf. Deine Liebe macht Gewalt, weil der neuen Zeit erzählt. Du bist mitten unter uns. Nichts muss bleiben, wie es ist, wenn du gegenwärtig bist. Hier bin ich, schau auf dich. Hier bin ich, öffne du mein Herz für dich. Hier bin ich, schau auf dich. Hier bin ich, öffne du mein Herz für dich. Hier bin ich, schau auf dich. Hier bin ich, öffne du mein Herz für dich. Hier bin ich, schau auf dich. Hier bin ich, öffne du mein Herz für dich.
Staunen, Herr. Du kriegst mich.
Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite.
Du bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in den Schatten deiner Flügel für uns. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König.
Du bist gnädig,
du bist treu, du bist voller Freude.
Thank you.
I've heard thousand stories of what they think you like, but I've heard tender whisper of love in the dead of night. You tell me that you please that them I'm never alone. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I see many searching for answers far and wide, but I know we are searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are.
Wir feiern heute Morgen den ersten Advent. Das sieht man an der Deko hier überall im ganzen Gemeindehaus. Und auch die erste Kerze auf unserem Adventskranz brennt schon. Und heute beginnt auch das neue Kirchenjahr. Ihr seht, einiges ist neu. Und Ich möchte einige Worte mit euch teilen zum Thema Advent. Und vielleicht findet ihr euch ja bei dem einen oder anderen Gedanken auch wieder. Advent. Advent bedeutet Ankunft. In diesem Fall jetzt warten wir auf die Ankunft Jesu und das werden wir die nächsten 3 Wochen auch noch tun und uns auf Weihnachten vorbereiten. Ankunft, ja. Jemand kommt an. Jemand kommt hinzu. Wir sind einer mehr. Das hat eine Dynamik. Damit einhergeht auch eine Verschiebung der Beziehungen und damit auch immer Veränderung. Veränderung. Da ist etwas anders, neu. Was löst der Gedanke in mir aus? Sehnsucht, Freude, Skepsis oder gar Angst? Sich auf etwas Neues einlassen. Was Neues muss man wagen. Da muss man mutig sein. Passt das Neue zu mir? Und wie anders ist das Neue? Kann das überhaupt funktionieren? Etwas Altes zurücklassen. Wenn ich neue Wege gehe, dann muss ich alte und vertraute Wege verlassen. Ich muss etwas aufgeben. Bin ich bereit dazu? Und was könnte mich davon abhalten, das zu probieren? Vertrauen. Neues beginnen, Altes zurücklassen. Welcher Weg ist richtig? Wir haben gerade in der Anbetungszeit in dem 2. Lied gesungen zu Gott, du bist gut zu mir. Habe ich das Vertrauen, dass Gott es auch wirklich gut mit mir meint? Lasst uns zusammen in die Bibel schauen und einmal gucken, was Jesus zu dem Thema sagt. Ich lese uns aus Markus Kapitel 10, die Verse 28 bis 31 und ich bitte euch zur Lesung und zum anschließenden Gebet aufzustehen. Der Text ist überschrieben mit der Lohn für die, die alles aufgegeben haben. Da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen, und wir sind dir gefolgt. Jesus antwortete, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder, wird das Zurückgelassene 100-fach neu bekommen. Zunächst noch in dieser Welt Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Felder, wenn auch mitten in Verfolgungen. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Ja, Gott, unser Vater im Himmel, Herr Jesus, wir feiern ja eine ganz besondere Zeit im Jahr jetzt. Und wir denken daran, dass du damals zu uns gekommen bist, damals wie heute. Ja, und wir verstehen, wir stehen jetzt hier in der Herausforderung deiner Nachfolge. Und das ist nicht immer einfach und vieles ist neu und anders. Ja, ich bitte dich, dass du heute bei uns bist hier im Gottesdienst und ja, dass du den Gottesdienst segnest und das, was gesagt wird. Und ja, ich bitte dich, dass ja, wir ein Stück weit deine Nachfolge besser verstehen können. Amen. Könnt ihr euch wieder setzen. Bevor wir gleich auf die Predigt von Pastor Arne Völke hören, wollen wir noch einmal gemeinsam singen, und zwar das Lied Heiland der Welt, die ersten beiden Strophen.
Liebe Gemeinde, erster Advent, wir haben es schon gehört, eine ganz besondere Zeit, in die wir jetzt hineingehen. Und die wird eben auch markiert in der Kirchengeschichte mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres. Das Kirchenjahr beginnt also mit dem ersten Advent und nicht mit Silvester oder Neujahr. In der Vergangenheit habe ich im letzten Jahr eine Predigtreihe gehalten zum Thema Heiligung. Und Marinka hat das eben angesprochen. Da geht es um die Frage unserer Nachfolge. Wie sind wir in den Spuren Jesu unterwegs? Was trägt dazu bei, sein Jünger oder seine Jüngerin zu sein? Das haben wir uns jetzt in dieser Predigtreihe etwa ein Jahr lang angeschaut in verschiedenen Texten des Neuen und Alten Testaments. Und dazu wäre natürlich noch manches mehr zu sagen. Eigentlich kann man eine ganze Pastorenkarriere hinweg darüber predigen. Aber das wird euch dann ja doch irgendwann ermüdigen. Und deswegen möchte ich mit dem heutigen ersten Advent und dem neuen Kirchenjahr eine neue Predigtreihe beginnen. Die Predigtreihe steht unter dem Motto, unter dem Leitgedanken, in Beziehungen leben. In Beziehung leben. Das ist es, worum es geht, wenn wir Jesus nachfolgen möchten. Und zwar in Beziehung leben zu ihm, zu seinem Vater, in Beziehung zum Heiligen Geist und in Beziehung leben untereinander. Und da merken wir, in Beziehung leben und leben in der Heiligung, also in einem auf Jesus ausgerichteten Leben, das ist gar nicht weit voneinander entfernt, denn wenn wir Jesus nachfolgen, dann leben wir in Beziehungen. Jede Beziehung ist für uns wie ein Stück Heimat, wie ein Stück Zuhause. Und Jesu Zuhause, von seinem Zuhause berichtet der heutige Predigttext, den ihr auf euren Zetteln findet und den ich heute Morgen auslegen möchte. Was ist nur mit meinem Jungen los? Das fragte sich Maria, die Mutter Jesu, das fragten sich seine Brüder, das fragten sich seine Schwester, denn sie merkten, seit der Taufe Jesu hatte sich etwas verändert. Jesus trat öffentlich auf und er verhielt sich so anders als in etwa 30 Jahren zuvor. Alle merkten das. Hier geht eine Veränderung vor sich. Jesus, das wusste seine Mutter, seine Brüder, seine Schwestern. Jesus wusste schon immer eine Menge von Gott und er interessierte sich für den Glauben. Doch jetzt tritt er in der Öffentlichkeit auf und er predigt das Evangelium. Jetzt, nach seiner Taufe, verändert sich etwas in seinem Leben. Und dass er so öffentlich auftritt, das war sehr ungewöhnlich, denn Jesus hatte kein Studium absolviert, keinen Master erworben und keine Promotion hingelegt. Jesus war ein einfacher Zimmermann. Er kam auch nicht aus einer besonders angesehenen Familie. Und nun nennen ihn die Menschen Rabbi, Lehrer, ein Lehrer des Glaubens, Meister. Ja, mehr noch, Jesus behauptet, von sich Gott näher zu stehen als jeder andere Mensch. Und er behauptet, etwas uns Menschen zu sagen und sagen zu können, was nur er sagen kann. Und er widersprach, auch das war unerhört, den gebildeten Geistlichen und Gelehrten. Jesus passte sich nicht an. Und das konnte ins Auge gehen. Jesus lebte gefährlich. Und darum sorgt sich seine Mutter und darum will sie ihn herausholen. Vers 20 und 21 aus Markus 3. Dann ging Jesus nach Hause. Wieder strömte eine so große Menge zusammen, dass er und seine Jünger nicht einmal zum Essen kamen. Als das seine Angehörigen erfuhren, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt wegzuholen. denn sie sagten sich, er muss verrückt geworden sein. Bald feiern wir das Weihnachtsfest und wir denken an die liebe Maria, die so sanftmütig und freundlich ist. Und hier in diesem Text begegnet uns eine Maria, die zu ihrem Sohn Jesus sagt, der muss verrückt geworden sein. Wir würden sagen, jetzt ist aber wirklich durchgeknallt. Da machen sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt wegzuholen, denn sie sagten, er muss verrückt geworden sein. Der Konflikt ist offenbar, der Konflikt ist deutlich, die Beziehung steht unter extremer Spannung. Der Konflikt ragt aber noch viel tiefer in Jesu Familie hinein. Als ältester Sohn, der Maria, war es nämlich seine Pflicht, sich um Maria zu kümmern, wenn ihr Mann Josef verstorben war, wovon wir ausgehen können, denn er wird nach der Geburtsgeschichte überhaupt nicht mehr erwähnt. Es war also Jesu Pflicht, sich um die Mutter zu sorgen. Und zudem war Jesus nach dem Tod des Josef das Familienoberhaupt. Wie kann der Junge das vergessen? Was ist mit meinem Jungen los? Wie kann er die ganze Familie in schlechten Ruf bringen? Wie kann er sich verhalten, wie das sozial absolut unmöglich ist? Angehörige sind vielleicht auch, deine Angehörigen sind vielleicht auch nicht begeistert über deinen Weg mit Jesus. Vielleicht hast du Familienmitglieder, die sagen auch, jetzt ist er aber echt abgedreht. Immer diese Beschäftigung mit diesem frommen Kram, jeden Sonntag in die Kirche rennen, da muss ja irgendwie ein Schaden vorliegen. Wieso ist er so übertrieben? Warum ist sie so übertrieben im Glauben unterwegs? Ein bisschen weniger geht doch vielleicht auch. Und gerade die Geschwister unter uns, die aus dem Islam konvertiert sind zum christlichen Glauben, gerade ihr erlebt das unglaublich intensiv, dass die Familienangehörigen im Ausland über euch denken, jetzt sind sie Christen geworden, das ist ein Sakrileg, das geht nicht. Darauf steht nach islamischem Recht der Tod. Und vielleicht findest du dich in dieser Geschichte, die ich heute Morgen auslese, wieder, weil du genau das spürst, wie sehr deine Familie dich unter Druck setzt und sagt, das geht da nicht. Was ist mit meinem Jungen? Was ist mit meinem Kind los? Wo soll das noch hingehen? Der bringt die ganze Familie in der Heimat in Verruf. So geht es doch nicht. Und ich sag dir, wenn das deine Lebenssituation jetzt ist, dann bist du darin ganz, ganz nah dem Leben Jesu. Muss das denn sein? Das tut man doch nicht. Was ist mit meinem Jungen los? Wo ist meine Tochter da hineingeraten? Muss das sein? Maria und Jesu Geschwister sorgen sich um Jesus, aber auch um sich selbst. Die Familie Jesu steht vor dem Haus, in dem Jesus spricht. Es sind viele Menschen zusammengekommen. Alle wollen sie Jesus hören. Und seine Familie offensichtlich nicht. Wenn Jesus alleine und zu Hause von seinem Glauben, von seinen Ideen spricht, dann reicht das. Wenn er das am Familienesstisch tut, okay. Wenn er das tut, wenn er am Baugerüst steht und irgendwelche Nägel reinhämmert, lass den Jungen reden. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Lieber wäre der Familie Jesu, lieber wäre ihnen Jesu Ankunft unter den Menschen, sein Advent, bliebe hübsch nett verborgen. Oder er verliefe zumindest weniger auffällig. Der Plan ist gefasst. Maria und Jesu Brüder wollen Jesus aus dem Haus herausrufen, ihn mit Gewalt zurückholen. Und so lesen wir in Vers 31, inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus angekommen. Sie standen vor dem Haus und schickten jemand, um ihn herauszurufen. Dabei zeigt sich, wie wenig die Familie Jesu mit ihm zu tun haben wollen. Sie selbst nämlich wollen das Haus, in dem so viele Menschen sitzen, gar nicht erst betreten. So bleiben sie draußen vor der Türe stehen und sie schicken jemand anders, um ihn herauszuholen. Die wollen nicht durch die versammelte Mannschaft hindurchgehen, gesehen werden, zu Jesus gehen und sagen, hör mal, was machst du hier? Komm doch bitte schön nach Hause und wenn nicht, wenden wir Gewalt an. Sie wollen sich nicht zeigen, wollen nicht gehen durch die Menge. Sie schicken jemand anderes vor. Und ihre Idee ist wahrscheinlich, so läuft das Ganze vielleicht doch so ein wenig unauffällig ab. Muss ja nicht jeder mitkriegen, was wir für einen Kummer mit unserem Jungen haben. Weil aber so viele Menschen da sind, geht der Aufruf von Jesu Familie nun von Mund zu Mund. Ringsum, Vers 32, ringsum Jesus saßen die Menschen dicht an dicht gedrängt und sie gaben die Nachricht an ihn weiter. Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Stellt euch vor, wir wären hier viel mehr dichtes Gedränge. Da hinten steht Maria und sagt, hol den mal raus. Und dann geht das peinlich, peinlich, peinlich durch die ganze Reihe. Stille Post. Hör mal, deine Mutter steht draußen. Hast du schon gehört? Die wollen den abholen. Deine Mutter steht draußen. Nun komm doch bitte raus. Zack. 200 Mal durch die Bänke. Jetzt weiß es wirklich jeder. Also der Plan, der ist gründlich schiefgegangen. Ein Advent, der verborgen bleiben kann. Einen heimlichen Advent, ihr Lieben, den gibt es nicht. Jesu Ankunft geschieht ganz offen. Und Jesu Ankunft ruft sehr unterschiedliche Reaktionen hervor, damals wie heute. Wenn wir zu Jesus gehören, dann bleibt das nicht verborgen. Mit Jesus in Beziehung leben, bleibt nicht verborgen. Bestimmt hätte Maria daraus lieber eine familiäre Angelegenheit gemacht. Keiner musste und keiner sollte etwas davon mitbekommen, von diesem Zwist in der Familie. Aber das geht nicht. Es geht von Mund zu Mund und nun wissen es alle im Haus. Maria und seine Brüder finden das gar nicht gut, was Jesus da macht. Und Jesus, er stellt sich gegen seine Familie. Er folgt nicht ihrem Willen. Er geht seinen Weg. Eines kann es auf diesem Weg Jesu nicht geben. Jesus kann und will nicht verborgen bleiben. Es ist ein familiärer Konflikt. Es ist aber auch ein Bruch mit gängigen Konventionen. Und es ist ein religiöser Streit. Denn entweder hat Jesus recht mit dem, was er sagt, oder er ist total im Irrtum. Entweder Jesus folgen oder weiter glauben und leben, wie seine Familie und alle anderen glauben und leben. Nach jüdischem Gesetz, in den Traditionen der Familie und so, wie es die vertraute Religion vorschreibt. Und nun kannst du auswählen, weiterleben, wie es unsere Religion pluraler Gesellschaft vorschreibt, jeder nach seiner Fasson, das wäre unser Modell im freien Europa. Oder ein anderes Modell, weiterleben nach islamischem Gesetz und unter der Knute der Scharia. weitermachen, wie es die Gesellschaft vorschreibt oder die Religion und wie es die eigene Familie möglicherweise praktiziert. Und was tut Jesus? Er erspart seiner Familie den Konflikt nicht. Deine Mutter und deine Brüder, Vers 32, stehen draußen und fragen nach dir. Und Jesus bleibt im Haus. Und jeder im Haus versteht, was das heißt. Ich gehe meinen Weg. Ich lasse mich durch nichts davon abhalten. Ich stehe für das ein, was ich als Wahrheit von Gott empfangen habe. Und so gründet Jesus eine neue Familie. Ich bin mir sicher, dass dieser Konflikt Jesus wehgetan hat. Wir wissen auch nicht, wie er es später mit der Familie geklärt hat. Wir wissen nur, dass am Ende seines Lebens zumindest Maria zu ihm gestanden hat, seine Mutter. Und wir wissen auch von den späteren Briefen her, dass auch seine Brüder nach der Auferstehung Jesu zum Glauben an ihn fanden. Jesus wollte weder seine Mutter noch seine Geschwister verletzen, aber er möchte vor allem neue Menschen, neue Mütter, neue Geschwister gewinnen. Jeder Advent, den wir feiern, ist eine Art neuer Familiengründung. Und mit jeder Kerze, die wir in den nächsten Wochen anstecken, können wir uns daran erinnern, ja, wir sind eine neue Familie. Mit jeder Kerze wird dir das neu gesagt und erinnert. Jesus will keine Familien zerstören, aber ihm ist klar, dass dies geschehen wird, wenn sich Einzelne aus dem Familienbund ihm anschließen. Und davon haben wir eben auch in der Lesung gehört. Auch Petrus fragt ihn denn, Herr, was wird denn aus uns? Wir haben doch alles zurückgelassen für dich. Genau das ist der Konflikt, den er hier anspricht. Und Jesus sagt, ja, ich versichere euch, das, was ihr aufgegeben habt, wird euch hundertfältig wiedergegeben in einer neuen Familie, in einer neuen Gemeinschaft. Hier und erst recht im Reiche Gottes. Darum schließt Jesus alle, die an ihn glauben, zu einer neuen Gemeinschaft zusammen. Vers 33. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Eine ganz zentrale Frage, die er hier stellt. Und wieder kriegen das alle mit. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Das ist meine Familie. Ihr seid meine Mutter und Geschwister. Jeder, der tut, was Gott will. Der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Und diese neue Familie hat ein Oberhaupt, einen einzigen Vater. Ist ja auffällig, dass Jesus hier sagt, die sind meine Mutter und meine Brüder. Dass er also seine Geschwister mit einbezieht und seine Mutter mit einbezieht, aber er sagt nicht, und dies hier sind meine Väter. Dass Jesus den Vater nicht nennt, hat seinen guten Grund. In der jüdischen Gesellschaft zur Zeit Jesu ist der Vater Patriarch der Familie. Es muss etwas bedeuten, wenn ihn Jesus nicht erwähnt. In diesem Augenblick wird klar, weshalb seine Familie so irritiert ist. Es geht nämlich nicht nur um Jesu ungewöhnliche Karriere. Es geht nicht nur um sein unangepasstes Verhalten. Es geht auch nicht nur darum, dass er die ganze Familie ins Gerede bringt. Der Punkt ist, Jesus besteht darauf, nur einen Vater zu haben. Nur einen Vater, der die Autorität hat. Nur einen zu haben, den er folgt mit seinem Leben. Den Vater im Himmel. Und er möchte, dass seine Anhänger, dass du und ich, dass wir nur diesen einen Vater haben, dem wir unbedingt folgen. Gott Vater, deinen Vater im Himmel. In Markus 10, 29 und 30 lesen wir, Jesus sagt da, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen etwas ausgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder, dem wird es hundertfach zurückgegeben. Marinka hat uns anfangs des Gottesdienstes daran erinnert, in Beziehung leben verändert Beziehungen. In Beziehung mit Jesus leben verändert allemal Beziehungen. Was wir uns wünschen, ihr Lieben, ist eine liebevolle Familie. Und was wir zum Leben brauchen, das sind verbindliche Beziehungen und verlässliche Gemeinschaft. Was Jesus uns deshalb gibt, sind die Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Das ist sehr wichtig für uns. Das ist sehr hilfreich für uns. Das macht uns stark. Aber es macht uns nicht unverletzlich. Denn Menschen, auch Geschwister, können enttäuschen und sie tun das auch. Und darum ist das Ziel unseres Lebens die Gemeinschaft mit dem verlässlichsten aller Väter, dem Vater im Himmel. Erst dort werden wir ganz zu Hause sein. Der empfängt hundertfach schon hier und schließlich dort in Gottes Reich, sagt Jesus. Als Jesu Familie draußen vor der Tür stand und nach ihm schickten, da war Jesus das bewusst. Bei allem, was Menschen uns geben können, alles, was seine Familie ihm gegeben hatte, alles, was sie ihm bedeutete, und er weiß auch, was dir deine Familie bedeutet, die hier in Deutschland lebt oder vielleicht in einem ganz anderen Land, aus dem du geflohen bist. Jesus weiß, was dir diese Menschen bedeuten, wie deine Seele, dein Herz daran hängt, wie sehr es schmerzt, wenn Trennung geschieht. Und deswegen stellt er uns hinein in eine neue Familie, in eine neue Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern und Müttern. Und er sagt, ihr habt alle einen Vater, der auch mein Vater ist. Und ich bin gekommen, mein Advent dient dem, dass er diesen Vater kennenlernt, der über allen steht. Der Vater, der euch tröstet, wenn Geschwister und Mütter euch verletzen. Der Vater, der euch vergibt, wenn ihr euch gegenüber Müttern und Geschwistern und Schwestern vergeht. Der Vater, der auf euch wartet, der euch kennt, der euch liebt im Tiefsten. Und genau so schließt uns Gott sein Himmelreich auf. Und wir werden mit ihm einmal an seinem Tisch in der Herrlichkeit sitzen. Der Advent öffnet diese Pforte ein Stück weit. Und wir begreifen, wie großartig das ist, was er uns damit gibt. Die Ankunft Jesu unter den Menschen ist die Chance unserer Beziehungen. Der Beziehung zu mir selbst, der Beziehung zum Nächsten in der Gemeinde, zum Nächsten draußen und deine Beziehung zu Gott, zu Jesus und dem Heiligen Geist. Amen.
Wir wollen nur noch einmal gemeinsam singen. Das Lied macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dabei sammeln wir die Kollekte ein und die ist heute für die Belange der Gemeinde bestimmt. Musik. Ja, es gibt noch 2, 3 Ansagen für die nächste Zeit. Einmal für heute, die Kindergottesdienstkinder, die sind heute im Altenheim, im Aloheim dort vorne und singen Adventslieder. Die werden dann gleich wiederkommen. Unser Pastor Rolf Zyrus, der predigt heute in unserer Tochtergemeinde in Holzwickede, falls ihn jemand vermisst hier. Und dann möchte ich den Simon einmal nach vorne bitten, der möchte etwas zum Teenkreis sagen am kommenden Wochenende, richtig?
Das ist korrekt. Hört man das?
Ja, ja.
Jetzt höre ich mich auch. Genau, wir haben im Teenkreis am Freitag, ich bin da jetzt, keine Sorge, ich bin da jetzt nicht Mitarbeiter, das machen andere schon ganz gut, aber wir haben eine coole Aktion vor, weil draußen im Garten liegt ja ganz schön viel Laub, das mittlerweile runtergekommen ist, und wir wollen das in so einer Speed-Aktion wegmachen, und dafür brauchen wir erstens noch Rechen und zweitens, weil es um die Uhrzeit, wo der Teenkreis sich trifft, meistens schon relativ dunkel ist, Baulichtstrahler. Und wer vielleicht einen Rechen oder einen Baulichtstrahler zu Hause hat und entweder vor Freitag nochmal hier im Gemeindehaus ist oder am Freitag seine Teens zum Teenkreis bringt, bitte mitbringen. Wir brauchen das, weil sonst muss halt im Dunkeln gerecht werden. Und dann, wenn wir nur 1, 2 haben, dann dauert das relativ lange, dann wird es keine Speed-Aktion. Genau, eine andere das ist eine gute Idee, Klaus. Du zeigst gerade auf deinen Stirn. Wer Stirnlampen hat, das tut's auch. Also Stirnlampen, vielleicht ist jemand begeisterter Spätjogger oder Wanderer, dann bitte auch mitbringen. Vielen lieben Dank.
Danke dir. Also Freitag die Kinder zum Teenkreis bringen und Baumaterial, ne? Gleich nach dem Gottesdienst gibt es draußen wieder die Gesprächsinsel der Gemeindeleitung. Da werden welche stehen. Ihr könnt nach dem Gottesdienst auch hier vorne für euch beten lassen in den Reihen. Da sind Plätze frei. Wir wollen jetzt gleich zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen und danach auf den Segen hören. Und ich bitte euch, nach dem Segen noch einmal Platz zu nehmen, weil dann werden wir ein musikalisches Ausgangsstück hören, und zwar ein Satz aus dem Concerto in D-Dur von Georg Friedrich Händel. Das werden uns Manuel, Emily und Suk-Jung vorspielen. Aber jetzt bitte ich euch einmal aufzustehen, damit wir das Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen können. Ich glaube an Gott, den Vater, Heiligen, den Schöpfer des Himmels und der
Wir wissen, der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns die Augen geöffnet, damit wir dem einzig wahren Gott erkennen. Wir sind mit dem einzig wahren Gott verbunden, so gewiss, wie ihr verbunden seid mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der einzig wahre Gott, der ist das ewige Leben. Darin segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass dein Glaube bleibt und dein Glaube wachse. Amen.